Ja, und heute gehen wir in den zweiten Teil unserer Predigtserie Beziehungen. Und heute geht es um toxische Beziehungen. Mit toxischen Beziehungen kenne ich mich selbst gut aus, leider. Das war einer der Gründe, warum ich 1991 dann zum Glauben an Jesus gekommen bin. Ich habe damals studiert und war mit einer Frau zusammen. Und man könnte die Beziehung am Anfang so bezeichnen, sie war zu gut, um wahr zu sein. Aber relativ schnell haben wir angefangen, uns Vorwürfe zu machen. Wir haben uns Dinge vorgeworfen, wir haben Schluss gemacht, sind wieder zusammengekommen, mehrmals. Und irgendwann am Ende, da gab es nur noch bittere Anklagen. Nachdem ich schließlich mein Studium dann abgebrochen habe und zurückgezügelt bin nach Stuttgart, da habe ich die Frau endlich nicht mehr gesehen. Und somit war die Beziehung dann tatsächlich auch zu Ende. Aber meine Beziehungsfähigkeit war an der Stelle ein großer Scherbenhaufen. Ich hatte keine Lust mehr, irgendjemand zu treffen. Ich war erschüttert, war wirklich auch in einem seelischen Tal und auch verbunden mit einer Scham und habe das alles erstmal über Monate hinweg dann auch mit einem Seelsorge aufgearbeitet, auch den Zerbruch, den ich in der damaligen Zeit erlebt habe. Toxische Beziehungen, darum geht es heute. Und toxische Beziehungen, das kann man ganz einfach übersetzen. Das sind giftige Beziehungen oder vergiftende Beziehungen. Darum geht es. Der Begriff kommt aus der Paartherapie und auch wenn es heute um toxische Beziehungen geht, heute wird es nicht nur darum gehen, sondern wir schauen uns an, was Beziehungen mit uns machen. Es gibt Beziehungen, die uns gut tun, die uns glücklich machen und es gibt Beziehungen, die uns so richtig auslaugen. Und wir werden uns beides heute anschauen. Ich denke, jeder von uns kennt das, so das Positive. Wir sind mit Menschen zusammen, wir reden, wir unterhalten uns über irgendwelche Themen und wir fühlen uns inspiriert, wir fühlen uns ermutigt, angenommen, beflügelt. Wir spüren, wie diese Zeit, die wir mit dieser Person verbringen, wie im Flug vergeht und wir denken, hoffentlich sehen wir diese Person bald wieder. Und dann gibt es Beziehungen, das Negative, Begegnungen. Wir reden, wir merken, wie mühsam das Gespräch ist, wie wir müde werden, wie wir uns angegriffen fühlen, wie es ist, als ob irgendjemand uns Kraft raubt, als ob jemand an unserer Kraft saugt und am Schluss von so einem Gespräch sind wir ganz erschöpft. Beides kommt in stärkerer. Meine wunderbare Frau wird nachher nochmal erwähnt, genau deshalb. Dankeschön. Beides, dieses Beflügelnde, aber auch dieses Aussaugende, das erleben wir alle immer wieder in stärkerer oder schwächerer Form. Ich erinnere mich gerne zurück an meinen ersten Pastor, der solch eine inspirierende und positive Person für mich war. Er hat sich viel Zeit für mich genommen, oft zum Kaffeetrinken eingeladen. Er selber war in der Gemeindeberatung auch noch tätig, ist viel in Bayern und Ostdeutschland rumgefahren, hat mich oft mitgenommen. Wir hatten Stunden im Auto, in denen wir gesprochen haben. Er hat mich so beflügelt und auch sicherlich zum großen Teil zu dem gemacht, wer ich heute bin und was ich kann. Und ich habe Michael viel zu verdanken für all die Stunden, die er in mich investiert hat. Und noch heute erlebe ich Begegnungen, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Begegnungen, wo ich inspiriert rausgehe, wo ich beflügelt bin, aber genauso auch Begegnungen, wo ich erstmal eine Pause danach brauche. Wahrscheinlich ging es Jesus auch ganz ähnlich. Jesus war ständig mit Menschen zusammen, zumindest in den letzten 3 Jahren, die uns in den Evangelien vermittelt sind. Menschenmassen waren um ihn herum und auch die Jünger wollten immer wieder was von ihm. Ganz besonders war Jesus mit 3 Jüngern befreundet, mit Petrus, mit Johannes und Jakobus. Mit ihnen verband ihn so eine richtige Freundschaft. Wir sehen es daran, dass er sie immer wieder so zu Spezialaufträgen mitgenommen hat. Situationen, die besonders segensreich waren, aber auch herausfordernd. Und er hat diese Situationen mit ihnen durchlebt. Und dann waren da noch die Menschenmassen, die Jesus hinterhergegangen sind. Oder sie haben auf ihn schon gewartet, wo er hinkam. Sie wollten von ihm geheilt werden. Sie wollten ein Wunder erleben. Sie wollten, dass er sie satt macht mit Fischen und Brot, was auch immer. Wir lesen im Johannesevangelium, im 6. Kapitel, im gleichen Kapitel lesen wir am Anfang, wie sie ihm zum König krönen wollen. So begeistert sind sie von Jesus. Und ein paar Verse später verlassen ihn enttäuscht ganz, ganz viele, weil er nicht das tut und macht, was sie von ihm erwarten. Sie waren also nicht so sehr an Jesus als Mensch interessiert, sondern vielmehr an dem, was er konnte und womöglich auch, was sie von ihm haben konnten und was er ihnen geben sollte. Und in diesen Beziehungen, in diesem Miteinander mit den Jüngern und den Menschenmassen, nahm sich Jesus immer wieder Zeit, in der er sich zurückzog. Wir lesen, dass er sich Zeit nahm, um einfach zu beten, um die Zeit mit seinem himmlischen Vater zu verbringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Begegnung mit den vielen Menschen, dass ihn das echt müde gemacht hat. Und dass, wenn er dann zur Ruhe kam beim Vater, wie dort sein Akku neu aufgefüllt wurde, neu aufgeladen wurde, er neue Kraft hatte, um wieder seinen Dienst zu tun und andere Menschen zu inspirieren. Jesus ging ganz bewusst in die Stille, um in Ruhe aufzutanken. An dieser Stelle lebt Jesus uns etwas vor, was auch für unsere Beziehungen ganz wesentlich und wichtig ist, ganz grundsätzlich. Es steckt hinter diesem Vorgang, was wir bei Jesus sehen, folgender Gedanke. Kein Mensch kann dir all das geben, was du für ein gutes Leben brauchst. Kein Mensch kann dir all das geben, was du für ein gutes Leben brauchst. So gut Jesus die Freundschaft mit seinen Jüngern tat und besonders mit Petrus, Johannes und Jakobus, sie haben seine Seele nicht satt gemacht. Es war einzig die Begegnung mit seinem himmlischen Vater, die ihn so richtig satt hat werden lassen und die ihn versorgt hat mit dem, was er gebraucht hat. Ich habe eine wunderbare Frau und ihr habt sie hier im Saal gerade alle gesehen und im Livestream auch. Wir haben dieses Jahr Silberhochzeit. Wir sind schon durch einige Tiefs, aber auch ganz viele Hochs miteinander gegangen. Sie hält mir in ganz vielen Problemen, hält sie mir den Rücken frei. Sie steht bedingungslos an meiner Seite und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann ist sie die Erste, die mich ermutigt. Aber wisst ihr was? Auch sie kann mir nicht alles geben, was ich brauche. Auch sie kann mir nicht das geben, was mich ganz macht, was meine Seele füllt, wo ich sage, so jetzt bin ich angekommen. Auch da ist sie mir nicht das Gegenüber, das ich brauche und suche, sondern das erlebe ich auch selbst nur in der Begegnung mit dem himmlischen Vater. Dort in der Anbetungszeit, wie wir es vorhin hatten, oder in der Zeit, wenn ich Bibel lese oder bete, dann spüre ich, da kommt was in mich rein, wo ich sage, oh, jetzt geht's mir gut. Jetzt kann ich mal kurz alles außen vor lassen, was nicht so läuft. Jetzt fühle ich mich satt in meiner Seele. Wenn du willst, und so langsam nähern wir uns an toxische Beziehungen an, wenn du willst, dass ein Mensch dir all das gibt, dass es dir gut geht, dann muss ich sagen, dann wirst du enttäuscht werden. Das wird nicht funktionieren. Solch einen Menschen gibt es nicht. Also heute geht es mir, wie gesagt, um Beziehungen, die eher herausfordernd sind, die uns krank machen, toxische Beziehungen. Aber es gibt eben auch das Gegenteil, die inspirierenden Beziehungen. Und du musst entscheiden, welche Beziehungen du lebst. Es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Du entscheidest, ob dich die Beziehungen aufbauen oder herunterziehen. Ob sie dich inspirieren oder krank machen. Es ist das, was du wählst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du nicht einfach nur dahin lebst, sondern dass du deine Beziehungen gestaltest. Du entscheidest, mit welchen Menschen du dich treffen willst. Du entscheidest, wann du dich mit jemandem triffst, der dich auferbaut Oder wenn du Zeit investierst, wo es eher darum geht, dass du gibst und vielleicht danach auch müde bist. Und vielleicht ein Nebengedanke: Die Menschen, die was von dir wollen, die kommen alleine zu dir. Die musst du nicht suchen, mit denen musst du keinen Termin machen, die kommen. Aber die, die dir gut tun, die, die dich inspirieren, das musst du organisieren, das musst du einplanen. Bevor wir jetzt einsteigen in dieses Thema toxische Beziehung, noch ein Gedanke. Als Laie oder auch als Interessierter für Psychologie, da ist man ja auch immer wieder dabei, Situationen, Beziehungen zu analysieren. Und man denkt, man kann eine Diagnose stellen. Das heißt, dort, wo Menschen in Kontakt kommen, da gibt es immer wieder Probleme, da gibt es Reibereien. Und wenn jetzt irgendwie ein Konflikt ist oder Streitereien, dann kann es sein, dass der eine sich im Streit entweder durch Rückzug oder doch durch Angriff positioniert. Und das muss nicht sofort eine toxische Beziehung sein. Ja? Nicht alles, wo Beziehungen nicht gut laufen, ist toxisch. Sondern es kann einfach sein, dass derjenige Defizite hat, hat nie gelernt zu kommunizieren, hat nie gelernt, richtig zu streiten, fair zu streiten. Das sind Dinge, die kann man lernen, das ist gar kein Problem. Also was ich sagen möchte ist, nicht jede schwierige Beziehung ist eine toxische Beziehung. Also das müssen wir jetzt bei allem, was kommt, einfach auch nochmal bitte im Hinterkopf behalten. Was genau also sind toxische Beziehungen? Ich habe mal drei Definitionen mitgebracht. Der Begriff toxische Beziehung bezeichnet Verbindungen, die mehr Kraft kosten als Kraft geben. Es wird ständig gestritten. Es sind Erwartungen da und wir gehen überwiegend traurig und unzufrieden aus solch einer Beziehung. Das Zweite ist, dass toxische Beziehungen die Menschen, die dort in dieser Beziehung sind, meistens unglücklich machen. Also Beziehungen sollten uns eigentlich gut tun und uns glücklich machen, aber toxische Beziehungen machen unglücklich. Und bei toxischen Beziehungen stehen die Bedürfnisse von einem in der Beziehung stehen im Vordergrund und diese Bedürfnisse werden dominant eingefordert. Also der andere soll bitte die Bedürfnisse des einen erfüllen. Was schrecklich klingt, kommt gar nicht so selten vor. Und ob man es mit einer toxischen Person zu tun hat, das merkt man relativ schnell. Denn so die Begegnung in so einer Beziehung, die hinterlässt ein ungutes Gefühl. Man kann es nicht greifen, aber irgendwas ist komisch. Und ich habe mal eine Liste zusammengestellt bzw. gefunden im Internet, wo so typische Verhaltensweisen in toxischen Beziehungen aufgeführt sind. Eine Eskalation von Gesprächen, also in kürzester Zeit ist man am Streiten, am Vorwürfe machen. Es ist Verbohrtheit, Unbelehrbarkeit, Uneinsichtigkeit, Grenzüberschreitungen und Anmaßen, also du musst das machen, das erwarte ich von dir. Zuweisung von Schuldgefühlen, was ich soll hier einen Teil in der Beziehung falsch machen? Nee, also du bist schuld, das ist alles, wenn du anders wärst, wär's anders. Verbreiten von Lügen, Ausübung von emotionalem Druck, Manipulation, Eifersucht, Missgunst, Rücksichtslosigkeit. Ich habe ein wunderschönes Zitat gefunden, das so wunderbar auf den Punkt bringt. Es gibt einen ständigen Wechsel zwischen Paradies und Katastrophe. Intensive Liebesgefühle und drohende Trennung liegen manchmal nur Stunden auseinander. Das bringt es so auf den Punkt, wie wir uns fühlen, wenn wir in solch einer Beziehung teil sind. Jetzt habe ich mal in die Bibel geschaut und geguckt, was sagt denn die Bibel über toxische Beziehungen? Also ich habe den Begriff nicht gefunden, es wundert ja auch nicht, ist ja klar. Ja? Aber natürlich gibt es dort Menschen und Paare, die Probleme haben. Ich denke zum Beispiel an König David und seine erste Frau, Michal. Am Schluss ihrer Ehe herrscht zwischen den beiden nur noch Verachtung und sie leben getrennt, sie sehen sich gar nicht mehr. Die am ehesten beschriebene toxische Beziehung ist vermutlich die Beziehung zwischen Samson und Delila. Samson und Delila, Samson hatte ein eine übersteigerte Liebe. Er wollte diese Delila besitzen. Er wollte sie zur Frau haben und hat alles getan, dass das geschieht. Und sie hatte auch Interesse, sie wollte ihn ausnutzen. Wir lesen von den beiden im relativ Anfang im Alten Testament, im Buch Richter im Kapitel 16. Und einen Vers, den möchte ich gerne zitieren. Vers 15. Erneut machte Delila ihm Vorwürfe. Wie kannst du noch behaupten, dass du mich liebst? In Wahrheit gehört dein Herz gar nicht mir. Eine ganz, ganz typische Aussage in einer toxischen Beziehung. Du liebst mich ja gar nicht. Du sagst, dein Herz gehört mir, zeigst mir doch, du bist so ein schlechter Mensch. Ja, man ist zusammen und man macht sich Vorwürfe. Für Samson endet diese Liebe im Gefängnis und am Schluss stirbt er. Was für ihn mit einem extrem emotionalen Hoch begonnen hat, es führt für ihn am Schluss zum Tod. Grundsätzlich entwickelt sich diese Katastrophe in einer toxischen Beziehung eigentlich erst allmählich. Also in der Regel startet eine toxische Beziehung, so wie es auch schon beschrieben hat, mit diesem Gefühl, das ist ja so gut, um wahr zu sein. Das war bei mir auch so. Zu Beginn ist so ein ganz starkes Wir-Gefühl. Oh, wir erleben das Gefühl, jetzt sind wir angekommen beim anderen. Wir freuen uns aneinander und über eine glückliche Beziehung. Und obwohl alles so wunderbar angefangen hat, entdecken wir uns ganz schnell, wir entdecken uns ganz schnell in einem Martyrium. Der Partner fängt an rumzunörgeln, zu kritisieren, Vorwürfe zu machen oder auch einfach böse zu schweigen. Es wird nicht lange dauern und schon stellt der eine Partner oder die Partnerin stellt die gesamte Beziehung in Frage. Und an diesem Punkt kommen ganz viele Menschen aus dieser Beziehung nicht mehr raus. Und warum das so ist, das schauen wir uns auch einmal an. Das große Problem, das die Betroffenen haben, ist, dass sie das Leid, das sie erleben, als eine ganz besondere Form von Liebe deuten. Dieses Leid, das wir in einer toxischen Beziehung erleben, ist so ein starkes Gefühl, dass wir es als Liebe deuten. Steckt man selbst in so einer Beziehung, merkt man das gar nicht, dass es eigentlich Leid ist und gar nicht Liebe. Und dann kommt dazu noch ein zweiter Punkt, die Alternativlosigkeit. Der betroffen ist, der sagt, ohne den Partner kann ich nicht mehr leben. Ich kann es mir nicht vorstellen, ohne diesen Partner zu leben. Was kann ich also tun, um diese toxische Beziehung zu verbessern, zu verändern, gerade zu bringen, was auch immer? Ich habe hier leider nur eine schlechte Nachricht. Ich habe wirklich einige Artikel und Texte zu diesem Thema gelesen und alle, aber wirklich durchgangslos, alle sind zum gleichen Schluss gekommen. Therapie ist keine Lösung. Therapie ist keine Lösung. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, ihr Lieben. Schrecklich. Es funktioniert nicht. Es ist kaum möglich, toxische Beziehungen auf Dauer erträglich zu gestalten, sagt zum Beispiel eine Therapeutin, Gabriele Leipold. Sie sagt, selbst wenn sich der narzisstisch veranlagte Partner Therapie sucht und an sich arbeiten möchte, ist es sehr schwer, diese Persönlichkeitsstörung zu heilen. Wenn also Therapie nicht funktioniert, dann lautet die einzige Lösung Trennung und das ist manchmal hart. Und so eine toxische Beziehung zu beenden, das ist extrem schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, wenn ich nicht mein Studium abgebrochen hätte und weggezügelt wäre. Weiß ich nicht, ob ich rausgekommen wäre. Denn was hier passiert ist, je stärker man fühlt, in einer Beziehung oder auf eine Sache hin, je stärker die Gefühle sind, die man empfindet, die man entwickelt, sowohl die Gefühle verursacht durch Leid, als auch Gefühle verursacht durch Schönes, Liebesgefühle. Diese Gefühle stärken unser Bindungsgefühl. Und jetzt kommt das Verdrehte an der Sache. Wer unter solch einer Beziehung leidet, der sagt, jetzt habe ich doch schon so viel investiert, jetzt kann ich doch nicht aufgeben. Jetzt kann es doch nur noch besser werden. Irgendwann muss doch die Sache kippen zum Guten hin. Also wir haben schon so viel investiert und denken jetzt wird es auf jeden Fall besser. Und deshalb braucht es, um sich aus so einer toxischen Beziehung lösen zu können, braucht es Hilfe von außen. Es braucht jemanden, der einem hilft, erstmal mit einem bisschen Abstand zu erkennen, was eigentlich abläuft, dass eben Leid nicht Liebe ist. Und es braucht jemanden, der uns erlaubt, dass wir uns entschulden. Es braucht jemanden, der sagt, hey, es ist okay, was dir passiert ist. Das ist nicht deine Schuld. Weil das verdreht auch hier wieder die betroffen sind, denken, das ist alles meine Schuld. Wenn ich anders wäre, wenn ich besser wäre, wenn ich mehr lieben könnte, dann wäre der Partner nicht so gemein. Dann bräuchte der nicht solche Dinge sagen, Vorwürfe machen, streiten. Also es braucht jemand, der einem die Erlaubnis gibt, dass man sich selbst vergibt. Ob das die Person ein Freund oder Freundin ist, ob es eine Therapeutin ist oder ein Seelsorger, das ist ganz gleich, das muss nicht direkt auf die professionelle Ebene kommen. Aber es braucht Hilfe von außen. Es braucht jemanden, der uns hilft, wieder einen objektiven, einen realen, einen wirklichen Blick für die Beziehung zu bekommen, für die Situation, in der wir stecken. Und der sagt, du, nee, das ist nicht normal in einer Beziehung, dass man sich so verletzt. Da stimmt was nicht. Mach dir mal Gedanken darüber. Wenn ich selber in so einer toxischen Beziehung drinstecke, dann sagt das auch ganz viel über mich und über meine Seele aus, über den Zustand meiner Seele. Es sagt etwas darüber auf, wie sehr ich auch abhängig bin und mir wünsche, geliebt zu sein, bestätigt zu werden, dieses Wunsch nach Annahme. Und deshalb reicht natürlich so eine 30-minütige Predigt nie aus, um jetzt aus einer toxischen Beziehung rauszukommen. Ja, das kann nur ein Anfang sein. Einfache Tipps, damit ist nicht getan. Sondern es heißt, wenn du Teil von so einer Beziehung bist, dass du auch anfängst, an dir zu schauen, was ist eigentlich der Andockpunkt für den Partner? Wo habe ich Defizite? Wo geht es mir nicht gut, dass mir das überhaupt passiert? Das heißt, dass wir manchmal auch ein bisschen tiefer graben müssen, um das herauszufinden, um da an die Schmerzpunkte zu kommen. Und dann gibt es noch ein wichtiges Verständnis, auf das ich auch eingehen möchte hier in einer Predigt. Für uns als Christen ist Trennung, ist Scheidung keine Option. Und das macht es vielleicht schwer, wenn wir sagen, oh, bei all dem, was Gernot jetzt beschrieben hat, oh, ich glaube, mein Ehepartner, der ist so ein toxischer Mensch. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass man so eine Person heiratet, aber es ist natürlich möglich, keine Frage. Ja, weil so dieses Zerstörerische in der Beziehung kommt eigentlich relativ schnell raus, nicht erst nach ein paar Jahren. Was auf alle Fälle bei Eheproblemen gilt, egal welche Art die sind, ob das Streit, Vorwürfe, Rückzug, Schweigen, was auch immer ist, oftmals kommen wir in unserer Ehe an einen Punkt, wo wir es selber nicht mehr hinkriegen. Es gibt Ehen, die sind so dysfunktional und destruktiv, dass wir wirklich Hilfe von außen brauchen. Jemand, der uns wieder einen Objektivismus reinbringt, der uns hilft, das normal zu sehen, wo wir gerade stehen. Denn genau dort, wo wir selber nicht mehr weiterkommen und denken, jetzt haben wir alles ausprobiert und es kam keine Lösung, da kann jemand, der von außen kommt, kann nochmal einen ganz anderen Blick haben und der hat neue Lösungen und neue Perspektiven für dich in deiner Beziehung, in deiner Ehe. Jetzt kommt die gute Nachricht bei all dem, was ich gesagt habe. Der beste Problemlöser steht an deiner Seite, Jesus. Der beste Problemlöser steht an deiner Seite, Jesus. Bei ihm ist alles möglich. Ich begleite gerade ein Paar auf die Hochzeit hin im Juli und lese dazu gerade so ein Ehevorbereitungsbuch. Bin jetzt gerade an dem Kapitel Konflikte lösen. Und in diesem Buch sind so wunderbare Geschichten von Paaren abgedruckt, die am Ende ihrer Ehe, am Ende ihrer Beziehung waren und dann Jesus kennengelernt haben. Und durch die Vergebung und diese Annahme und das selber zu erleben, dass Verletzungen geheilt werden, ihrem Partner plötzlich vergeben konnten. Leute, mit Jesus ist so viel möglich. Und dort, wo wir denken, unsere Ehe, die ist zerbrochen, da geht nichts mehr weiter. Bei Jesus ist so viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Und das ist das, was heute Morgen hängen bleiben soll. Bei euch und bei euch im Livestream und im kleinen Saal, dass das hängen bleibt. Bei Jesus ist so viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Er kommt, er heilt, er richtet auf. Er ist die Kraft zur Vergebung, zur Veränderung und zur Heilung. Das soll in euren Gedanken hängen bleiben. Nicht toxische Beziehungen, sondern dass Jesus alles zum Guten wenden kann. Uns als Gemeinde ist es wichtig, dass Beziehungen heil sind. Deswegen haben wir letzte Woche auch ganz bewusst die Fasten- und Gebetswoche unter den Aspekt der Beziehung gestellt. Wir haben harmlos angefangen mit Tag der Liebe und Tag der Wertschätzung und sind dann langsam in die eher schmerzhaften Bereiche wie Vergebung, Heilung und Wiederherstellung eingetaucht. Weil wir es brauchen. Wir brauchen das, dass wir Schritte gehen, ganz praktisch, dass Beziehungen heil werden können. Beziehungen und Ehen, die leiden, die dürfen wieder zusammenkommen. Auch nach Streit und Verletzung ist es Gottes Wunsch, dass Heilung passiert. Und auch wir als Gemeinde wollen helfen und dienen, dass Beziehungen gut sind. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass die Claudia Goldenberger, sie ist Teil unserer Gemeindeleitung, dass sie mit einen Teil einbringt. Claudia, vielen Dank, dass du hier an der Stelle übernimmst und ich komme dann gleich nochmal.
Ja, ich möchte etwas von meinem Herz teilen zu dem Thema zerbrochene Beziehung, zerbrochene Ehe. Und schon länger begleitet mich zu dem Thema das Bild oder besser gesagt die Kunst vom Kintsugi. Wörtlich heisst es reparieren mit Gold. Das Kintsugi ist eine traditionelle japanische Technik. Dabei werden verschiedene Keramiktassen und Teller, die kaputt sind, mit Hilfe eines speziellen Lack wieder zusammengefügt. Und die Schnittstellen werden mit Gold veredelt. Wir sehen im Hintergrund so eine Schale, die mit der Kintsugi-Methode repariert oder veredelt worden ist. Ich finde sie wunderschön. Sie hat Charakter. Und jedes Stück ist eine eigene Anfertigung, eine Einzelanfertigung. Zerbrochen. Vielleicht fühlt sich bei dir auch eine Beziehung zerbrochen an. Oder deine Ehe wie so eine kaputte Keramikschale. Zersplittert in etliche Stücke. Und du wünschst dir nichts sehnlichst, als dass du wieder einen Anfang könntest, was einfach unbelastet war. Oder deine Ehe wie vor 20 Jahren, wo du so richtig im Saft bist und frisch verliebt. Und ich bin überzeugt, unser Gott ist ein Gott der Versöhnung, er ist ein Gott der Heilung und er ist ein Gott der Wiederherstellung. Und Gott will die zerbrochenen Teile zusammennehmen und wieder zu einem Ganzen fügen. Es ist sein grösster Wunsch. Aber noch viel mehr fasziniert mich bei Gott, dass er es nicht nötig hat, die Brüche zu vertuschen, zu verstecken oder zu überkleistern. Im Gegenteil, er veredelt sie. Gott sucht nicht das Perfekte. Er sucht auch nicht, dass alles gleich aussieht, sondern er sucht dich und deine Beziehung und deine Einzelanfertigung. Und genau der Zerbruch, der heil wird, genau der Zerbruch, der wieder ganz wird, der gibt deiner Beziehung Wert. Und genau dieser Zerbruch gibt dir und deiner Beziehung Schönheit. deine Beziehung und deine Ehe ist nie ein hoffnungsloser Fall. Ich sage es nochmal, genau der Zerbruch, der heil wird, der wieder ganz wird, gibt dir eine Beziehung Wert, gibt dir und gibt dir eine Beziehung Schönheit. Und auch bei dieser Keramikschale ist es so, das ist nicht ein Zweitwahlstück, wo ihr Brocki aussondiert wird, sondern sie gewinnt an Wert. Und in Japan werden zum Teil Keramikstücke extra zerschlagen, dass sie veredelt werden können.
Ja, Claudia, vielen Dank für deinen Impuls. Und wir wollen das jetzt ganz konkret machen. Wir singen jetzt das Lied Broken Vessel. Das heißt auf Deutsch zerbrochenes Gefäß. Gott lässt manchmal Zerbruch zu, weil er was Schöneres draus machen kann. Und während des Liedes könnt ihr von dem, was vor euch liegt, Gebrauch machen. Dort liegen weiße Zettel und Stifte. Auch im kleinen Saal, ihr habt auch auf euren Tischen, habt ihr Zettel und Stifte liegen. Und dann könnt ihr dort das, was euch beschäftigt, wo ihr Zerbruch erlebt oder auch Beziehungen, die ihr vor Gott bringen wollt, das könnt ihr dann auf diesen Zettel schreiben. Und während des Liedes, während die Band singt und spielt, könnt ihr dann diesen Zettel zum einen hier im Saal, dort hinten ans Kreuz bringen. Dort steht eine sogenannte Scherbentonne beschriftet. Dort dürft ihr das zerreißen und einfach reinschmeißen. Und auch im kleinen Saal habt ihr hinten auf der Theke von der Cafeteria habt ihr so eine Scherbentonne stehen, wo ihr eure Zettel reinwerfen könnt. Und manchmal ist es gut, dass man nicht nur sagt, das hat mich jetzt heute angesprochen, das war gut, da muss ich mal nachgehen, sondern manchmal ist es gut, wenn man gleich eine Entscheidung trifft. Heute, jetzt, dass man einen ersten Schritt macht. Ich lade dich ein, das zu tun. Auch zu Hause kannst du dir einen Zettel und einen Stift holen und das Gleiche machen. Die Tonnen, die werde nachher ich leeren, die gehen dann durch den Aktenvernichter, da wird nichts gelesen. Wird vertraulich behandelt, es wird gar nicht gelesen. Aber ihr könnt den Schritt eben dementsprechend jetzt gleich machen. Und nach dem Gebet heute auch hier im Saal stehen nachher dann hier auch Leute zur Verfügung, jetzt für euch konkret, wo ihr dann hier vorne hierher kommen könnt, wenn ihr sagt, ich brauche einfach nochmal so ein mutmachendes Gespräch, Gebet, eine Inspirationsspritze, eine Segensspritze für das, was ich vielleicht die nächsten Woche und Tagen vorhabe. Dann könnt ihr gerne nach vorne kommen oder für euch beten lassen, wenn ihr sagt, hey, ich habe so einen Zerbruch erlebt. Ich möchte, dass Gott mein Herz heilt und anrührt. Ja, wir hören jetzt das Lied und ihr dürft gerne aktiv werden. Wir gucken nicht rum, wer jetzt aufsteht, wer nicht aufsteht, sondern es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Seid gesegnet.